bei der GameStar sind ja eigentlich total positive Menschen, die allen Spielen etwas abgewinnen können. Als wir die Idee hatten, im Podcast über die schlechtesten Spiele zu sprechen, die wir je gespielt haben, saß ich deshalb erstmal da und dachte mir, ja, so schlecht waren die meisten Spiele eigentlich gar nicht. Aus dem Stegreif fällt mir da gar nichts so abgrundtief Schreckliches ein. Aber dann habe ich angefangen, in meinen Erinnerungen zu wühlen, ein paar Let's Plays anzuschauen und alte GameStar-Hefte durchzublättern, um meine Erinnerungen aufzufrischen. Und jetzt liegt vor mir ein Notizbuch voller Wut, aus dem ich heute flammende Anklagen verlesen werde. Mein Name ist Michael Graf und das alles ging nicht nur mir so. Ich begrüße deshalb eine nicht minder wütende Nathalie Schermann.
Hallo.
Das klang nicht wütend.
Das klang nicht wütend. Hallo.
Okay, das muss noch werden. Okay, okay. So im Lauf des Podcasts, ja. Das muss ich noch steigern. Ich begrüße außerdem den sowieso immer latent aggressiven Peter Bartke. So, jetzt, da ist das gleich die besser. Richtige... Da ist gleich die richtige Stimmung, der richtige Ton
Nein,
gesetzt.
Hallo, das war so, oh nee.
Wobei es das fast noch bedrohlicher macht. Wenn du wütend bist, wirst du noch freundlicher.
Ja, ich werde einfach ruhig und ja.
Ja, und dann müssen wir uns Sorgen machen. Mhm. Bevor es losgeht, wie immer, bedenkt, dieser Podcast wird euch präsentiert von GameStar Plus. Da gibt es nicht nur doppelt so viele Podcast-Folgen, sondern auch ein neues Podcast-Format, das jetzt einmal monatlich passieren soll. Ist momentan noch ein bisschen experimentell, indem ich mit dem Human Nagafi von Beruf Unternehmensberater Spieleunternehmen genauer unter die Lupe nehme. Die erste Folge gibt's schon. Da haben wir über Valve gesprochen und das war, muss ich tatsächlich sagen, eine der lehrreichsten Podcast-Folgen für mich, die es jemals gab, weil ich dadurch viel besser gelernt habe, Valve zu verstehen, auch wenn mir vieles daran nicht gefällt, was ich dann verstanden habe. Aber es erklärt viel besser, warum Valve eigentlich so seltsam ist und auch tatsächlich im Vergleich mit anderen Unternehmen aus anderen Branchen sehr besonders tickt und einfach, ja, nicht normal ist. Kann man wirklich sagen. Valve ist nicht normal. So, das erklären wir alles im Plus-Podcast, GameStar Plus. Es gibt außerdem momentan eine Vollversion, ein Gratis-Spiel bei GameStar Plus wie jeden Monat. Diesmal ist es allerdings ein wirklich richtig gutes Spiel, nämlich Prey. Also wer Prey noch nicht gespielt hat, kriegt bei Plus diesen Monat noch ein kleines Zuckerl obendrauf von unserem Partner Games Planet. Und damit weg von den guten Spielen hin zu den schlechten Spielen. Und da gibt's, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, als wir so lapidar gesagt haben, okay, lass uns über schlechte Spiele reden, das sagt sich ja schnell so mal dahin. Aber es gibt unterschiedliche Kategorien von schlechten Spielen, über die wir reden könnten. Nämlich wirklich, also faktisch schlecht gemachte Spiele mit so undurchdachtem Design, furchtbare Grafik, schrecklicher Sound und so. Das ist so Kategorie 1, also Spiele, die halt wirklich schlecht sind und die wir gespielt haben. Kategorie 2 wäre Spiele, auf die wir uns persönlich sehr gefreut haben und die uns dann aber enttäuscht haben, also eher so die persönliche Sichtweise von schlecht, was ja jetzt objektiv betrachtet vielleicht gar nicht komplett schlecht gewesen sein muss. Und die dritte Kategorie wären Spiele, die objektiv betrachtet jetzt nicht wirklich gut waren, also ja, und mit denen wir aber trotzdem persönlich so viel Spaß hatten, dass wir uns heute dafür schämen müssen, eigentlich offen drüber zu sprechen. Und ich muss auch sagen, ich habe für alle drei Kategorien Spiele gefunden.
Ich auch, ja.
Also, wir blicken zurück auf eine lange Karriere voller Schlechtigkeit. Bevor ich aber anfange mit meinem lange andauernden Rant, was ich für GameStar alles testen musste, möchte ich Nathalie gerne das Wort überlassen oder den Einstieg überlassen mit: Was hast du uns denn an wirklich faktisch Schlechtem mitgebracht? Also schlechte Spiele, die du gespielt hast.
Ich glaube, meine Kindheit bestand außer Age of Empires wirklich nur aus schlechten Spielen. Das haben wir schon in einem anderen Podcast mal erwähnt. Ich hatte ja die 100 Top-Spiele, die gar nicht so top waren, wie sie getan haben. Und ja, auch so Perlen wie die Attacke der kackenden Kühe. Also ich glaube, man muss die Spiele nicht gespielt haben, um zu verstehen, dass sie einfach schlecht waren. Aber es gibt tatsächlich ein Spiel, das ich so grauenhaft fand, was irgendwie alle anderen aber total mögen. Und da gab es auch irgendwie einen großen Hype darum und alle meine Freunde haben gesagt, boah, das musst du spielen, das ist so genial, das ist das beste Spiel, das ich seit 10 Jahren gespielt habe und hat auch eigentlich auf dem Papier so alle Kriterien erfüllt, die ich an einem Spiel mag. Es ist ein Walking Simulator, es ist ein Walking Simulator, der so ein bisschen einen Twist hat, der die vierte Wand durchbricht und es ist The Stanley Parable.
Ah, ich dachte, es wäre die Moorhuhnjagd gewesen.
Moorhuhnjagd, ja, auch. Habe ich auch alles gespielt. Aber nein, The Stanley Parable ist tatsächlich für mich so ein Spiel, da kann ich gar nichts abgewinnen. Ich habe es gespielt, aha, ich habe mehrere Durchläufe gemacht, in der Hoffnung, dass ich da doch noch irgendwas finde, was irgendwie cool ist. Aber ich fand es so langweilig. Ich fand es auch, ich weiß nicht, ich habe den Humor verstanden, weil das ist ja immer so das erste, der erste Kritikpunkt, wenn ich Leuten sage, oh, ich mag das Spiel nicht. Ja, hast du es nicht verstanden? Wenn du nicht verstanden hast, wie gut da die Satire ist und wie lustig das ist und wie clever das ist, dazu musst du einfach nur zuerst die Stufe der Transzendenz erreichen oder keine Ahnung. Aber für mich war es einfach, ja, you don't say. Klar ist der Spieler immer der Dumme. Klar folgt der Spieler irgendwie immer dem Gameplay-Design der Entwickler. Für mich war es einfach langweilig. Ich bin einfach durchgelaufen und ich habe da so nichts Cleveres gesehen, irgendwie nicht das zu machen, was der Erzähler sagt und dann trotzdem auf den ja vorhergesehenen Weg gelenkt zu werden. Es war für mich einfach eine Zeitverschwendung, eine Geldverschwendung und ich möchte bitte beides wieder zurückhaben.
Oh, boah, da öffnest du aber jetzt hier gleich die Kontroverse direkt. Hätte nie gedacht, dass es so kontrovers wird. Also nicht, dass ich jetzt der größte Fan von Stanley Parable wäre, aber ich fand's einfach lustig. Ja, also die Prämisse fand ich einfach lustig, das so aufzuziehen.
Ich fand die Prämisse total spannend. Deshalb, ich sag ja, das hat eigentlich so alle Kriterien erfüllt, die ich an einem Spiel, also das wäre, auf Papier war das ein Spiel, das ich total gern gemocht hätte, aber einfach die Umsetzung. Ich kann auch gar nicht sagen, was es war. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es an dem Hype tatsächlich lag, weil ich bin so ein Mensch, wenn irgendwas gehypt wird, ob jetzt Film, Serie, Buch, Spiel, dann nehme ich lieber erstmal Abstand davon, weil ich mir denke, dann habe ich gleich schon im Gefühl, okay, es muss ja irgendwie was mega Fantastisches hier leisten und wenn es das dann nicht tut, dann bin ich enttäuscht. Vielleicht hatte das damit zu tun, weil wie gesagt, mein ganzer Freundeskreis hat davon geschwärmt einfach nur, aber ich habe heute tatsächlich geguckt, meine Freunde haben es auch nur irgendwie 50 Minuten gespielt, also so gut kann es gar nicht gewesen sein.
Wahrscheinlich ist das irgendwie ein weltweites Missverständnis, dass sich alle gegenseitig so hoch geputscht haben, was Stanley Parable angeht. Dabei ist es einfach nur eine sehr, sehr schöne Idee. Ja. Und die dann aber halt auf ein Spiel ausgewalzt. Es sei denn, Peter widerspricht.
Also ich muss da wirklich meine Lanze für dieses Spiel brechen, weil das war auch zu Recht auf der Liste unserer 250 besten Spiele. Ich will dir jetzt nicht absprechen, dass es dir keinen Spaß gemacht hat, aber das ist, ich kann auch nicht nachvollziehen, wie du sagst, man kommt immer wieder auf den gleichen Pfad, weil das gerade ja nicht der Fall ist, sondern es gibt viele verschiedene Enden, viele verschiedene Sachen. Und ich mochte den Humor sehr gerne. Ich mochte dieses ganze ein bisschen ironische und diesen Erzähler, der dir da immer was quasi sagt, was du gerade tust und das dann noch mit so einem Twist kommentiert. Also, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das als erstes Spiel in dem Podcast über die schlechtesten Spiele kommt. Vor allem, wenn ich dran denke, was bei mir so auf der Liste steht, wenn ich da jetzt mal ganz leicht überleiten darf. Denn ein objektives, also wir können ja einfach mal mit einem objektiv schlechten Spiel weitermachen, wo wirklich keiner sagt, oh, das war doch super. Und das ist für mich Call of Juarez The Cartel.
Aha.
Das war
doch super.
Ja, genau. Das war der dritte Teil dieser eigentlich Western-Serie und das spielte dann aber plötzlich in der Gegenwart in Los Angeles mit so FBI-Agenten, die in der Drogenszene ermitteln, auch so ein bisschen korrupt waren. Und dieses Spiel war einfach, da stimmte einfach gar nichts. Es war ein Ego-Shooter, der hat es keinen Spaß gemacht, hat zu schießen. Es war in Anführungszeichen cineastisches Spiel, wo die Zwischensequenzen super hässlich waren, die Gesichter von diesen Figuren total plastikähnlich, die Synchronsprecher absolut furchtbar, unmotiviert und unpassend. Ein Spiel, wo man oft Auto gefahren ist, wo die Autos sich gesteuert haben, ja, wie Seifenkisten, die klingen wie Nähmaschinen. Das hatte nichts mit den Vorgängern zu tun, die ja durchaus gut waren, außer dass der eine Typ einen Cowboyhut getragen hat. Das war ein Koop-Shooter auch noch und dadurch hatte man immer zwei dumme KI-Kumpanen mit, wenn man unterwegs war, alleine. Und die Koop-Mechanik war auch super dumm, weil man musste dann immer Drogen stehlen, während die anderen nicht hinguckten, was ja auch super funktioniert, weil er sagt, ja, geht ihr schon mal vor, ich muss mir mal die Schuhe binden. und es war auch noch, dann war es halt noch so ein Call of, das, was wie Call of Duty sein wollte und es nicht konnte, mit einer super dummen KI, mit einem Level-Design, das einfach immer war, okay, jetzt hier geradeaus und jetzt kommt Gegner, wieder geradeaus, hier da den Schlüssel drücken und die Tür aufmachen. Meine Güte, das war wirklicher Rotz.
Das ist, weißt du, woran das lag? Weil das, haben die den Entwickler gewechselt oder einfach aufgehört, gute Spiele zu machen? Weil Call of Juarez, weiß ich ja noch, das wurde immer sehr gelobt von den Kollegen. Ich bin jetzt selber, hab's jetzt selber nie gespielt, aber was ist da passiert?
Was ist da passiert? Also ich denke mal, das waren immer noch die gleichen Entwickler. Es war Techland war das, ne? Die das gemacht haben, wenn ich mich. Nein, wirklich? Nicht Techland, ja.
Ja, wir legen einfach mit anderer Stimme jetzt einen anderen Entwicklernamen drüber, damit es nicht so klingt, als hättest du gerade Techland gesagt.
Ja, ich meinte Mechland.
Piranha Bytes.
Ja, und das, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht erklären. Ich denke mal, da ist irgendwas intern schief gelaufen. Ja, es war Techland, sorry, ich habe nochmal geguckt. die dann irgendwie gemacht haben, wir machen das mal modern, wir machen das mehr Massen, wir wollen Militärshooter, ja, Western hat sich vielleicht nicht gut genug verkauft mit Bound by Blood, dem Vorgänger, hatte gute Wertung, aber vielleicht keiner gespielt und dann, wir machen irgendwie ein bisschen was mehr mit modernen Waffen, das kommt gerade voll gut an bei den hippen Kids. ja, und dann war noch die Engine, war Problem, das war dann auch, glaube ich, auf der war's auf der Xbox 360 dann und der PlayStation 3 und PC. Also da hat einfach gar nichts gestimmt. Da muss irgendwas furchtbar schiefgelaufen sein beim Quality Management, beim Producing. Vielleicht mussten sie es dann ganz schnell fertig bringen, weil der Publisher gesagt hat, ey Leute, jetzt, wo ist eigentlich das Spiel? Und da kommt dann so ein Rotz bei raus, wirklich.
War Ubisoft nicht der Publisher?
Das kann sehr gut sein. Die haben auf jeden Fall auch dann den nächsten Call of Juarez gemacht, der ja wieder sehr gut war, Ganzlinger. Das ist aber mir jetzt gerade nicht, da müsste ich noch mal nachgucken. Ich bin ja,
Journalist. Auch da können wir einfach was anderes drüber leben, Activision. Ja. Merkt euch das, ein für alle Mal jetzt. Genau, ja, okay. Also das sind ja dann eher so, ich weiß nicht, bei Nathalie, das würde bei mir fast in die Kategorie viel erhofft, aber dann persönliche Enttäuschung fallen.
Ja,
so, dein Spiel. Hm. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt wird's ein bisschen Selbsthilfegruppe, weil ich habe ja in meiner Vergangenheit gewühlt, um jetzt rauszufinden, was mir die GameStar angetan hat eigentlich an schlechten Spielen. Weil ich überlegt habe, bevor ich zu GameStar gekommen bin, kann ich mich nicht erinnern, jemals irgendwas Schlechtes gespielt zu haben, weil bei schlechten Spielen erstens sofort so ein Verdrängungsmechanismus einsetzt, dass man es hinterher nicht mehr weiß. Und zweitens, man sie sowieso nur anspielt, dann gleich wegwirft und wieder was spielt, wo man weiß, es ist gut. Also, keine Ahnung, Diablo 2 oder Civilization 2 oder halt zu irgendwas zurückkehrt. Ich war ja schon immer so ein Service-Game-Spieler, ohne zu wissen, was das ist. Also, zu irgendwas zurückkehrt, von dem man weiß, das bringt mir zuverlässig Spaß, also spiele ich doch lieber das, statt Hugo das Spiel oder so.
Hallo, ja, Hugo war super. Hugo, ja. Alter, hör mal auf hier, die guten Spiele niederzumachen.
Habt ihr Hugo gespielt? Ja, habt ihr das wirklich gespielt?
Ja.
Echt?
Ja,
kind, auf dem Ziffernblock so.
Ja,
mit irgendwie wie auf dem.
Ach,
mit 1, 2, 3, 4, 5.
Im Rückblick war es natürlich scheiße unfair, aber das kannte man halt. Das war noch die Zeit, wo dieser der Sat1-Ball da immer durchs Fernsehen gehüpft ist, doch, oder? Und dann kam immer Hugo. Das war ja auch eine Fernsehserie eigentlich, ne?
Ja, das war ja vor allem eine Fernsehshow, genau. Und in der man, wer das nicht mehr kennt, weil er die Gnade hat, das nie gesehen zu haben, oder die Gnade der späten Geburt, es war einfach eine Fernsehshow, wo man anrufen konnte. Mit einem Tastentelefon.
Was ist denn das?
Und dann auf dem Tastentelefon mit den Tasten, also mit dem Ziffernblock, eine Spielfigur steuern im Fernsehen, live, während der Moderator oder die Moderatorin, ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat, das live kommentiert hat. Und dann musste man halt da irgendwie mit diesem Hugo-Männchen rumlaufen und irgendwie Hindernisse überspringen oder so, indem man auf Telefontasten drückt. Und Ich hab das damals auch oft angeguckt, aber um mich fremd zu schämen, weil manchmal hat ja dann auch irgendwie die Technik scheinbar nicht richtig reagiert auf das, was man mit dem Telefon gedrückt hat oder zu spät und es war irgendwie Latenz in der Leitung oder so. Und dann ist halt das Viech nicht gehüpft.
Ich muss sagen, das haben sie beim Spiel dann auch bestens emuliert, weil das war dann auch immer so, dass du manchmal gedacht hast, ey, verdammt nochmal, ich hab doch jetzt gerade die 6 gedrückt, warum ist denn nicht rechts gesprungen? Also, na gut, das war natürlich auch ein schlechtes Spiel, wenn man so will. Aber ein Spiel, wo ich denke, Nathalie auch, wo ich auch Spaß mit hatte, aus
irgendwelchen
Gründen. Ja, ich habe das nie gespielt. Ich hatte es nur als Beispiel herangezogen für das, was die GameStar schon alles durchgemacht hat. Danke, dass ihr es jetzt so auf einem Podest hebt, ja, während ich es eigentlich so gerade anführen wollte als Hauptangeklagten. Ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt, was ich so getestet habe in meiner Zeit und was es damals TM in der GameStar noch gab, Anfang der 2000er bis eigentlich Mitte, fast bis Ende der 2000er Jahre, waren so Minitests. Wir haben da immer Sechstelseiter zugesagt, weil dann 6 kleine Tests auf einer Seite waren. Und wer musste diese Tests machen? Naja, der niedrigrangigste Mitarbeiter, den es gab. Also ich am Anfang, im Jahre 2004 vor allem, 2005 so. Und es gab tatsächlich eine Ausgabe, das war die, ich glaube, die 8 2004 oder die, nee, die 7 2004, genau, in der ich eine komplette Seite mit diesen Mini-Tests gemacht habe. Also 6 Tests, die ich machen musste, von nur Schrott. Und zwar auf einer, alles auf einer, also meine eigene Seite voller Schrott. Und keines dieser Spiele hat eine Wertung über 39 von 100 Punkten. Und das sind, wer kennt sie nicht, ja? Also jetzt kommt's nämlich, ja, schreibt gerne mit. Es gibt ein paar davon noch heute, auch zum Kauf. Ich habe schon nachgeguckt. Es war The Alamo. Ein Strategiespiel, in dem man die Schlacht vom Alamo nachspielt, zwischen den damals Vereinigten Staaten und Mexiko. Aber das ist halt so unbalanciert und hat so wenige Truppentypen, dass es einfach keinerlei Spaß macht. Und es gibt keine Speicherfunktion. Das heißt, wenn du irgendwie verlierst, fängst du wieder vorne an. Wobei ich jetzt sehe, das habe gar nicht ich getestet, sondern Markus Schwertl. Das heißt, es sind nur 5 Tests von mir auf dieser Seite. Siehst, so fängt's schon an. Ja, wir reden, also ich, nicht nur die Spiele sind schlecht, ich bin auch schlecht darin, Namen zu lesen, aber der Rest ist von mir. Ich schwör's, ja. Also, und The Alamo war das Beste noch mit 39 Punkten. Dann kam Battle for Troy. Battle for Troy habe ich getestet. Das ist so das, ja, logischerweise das alte Troja zwischen Griechen und Trojanern mit kleinen Kampagnen. Auch da viel zu wenige Truppentypen, langweilige und sehr kurze Einsätze, kaum Komplexität. Es gibt 3 Gebäude in einem Echtzeitstrategiespiel, was schon mal immer super ist. Und einfach die KI war halt strunzdumm. Okay, 38 Punkte. Dann War Times. Ein Spiel im Zweiten Weltkrieg, irgendwie 2 Kampagnen, 32 langweilige Missionen, 80 immerhin Einheitentypen, die aber furchtbar aussehen und ganz schlecht balanciert sind, weil man kann MG-Türme aufstellen, die einen Panzer zerstören. Also einen mittelschweren Panzer, aber 5 MG-Türme, die schießen dir einfach einen Panzer kaputt und so. 31 Punkte. So. Das nächste ist Malefiz, eine Brettspielumsetzung, die furchtbar ausschaut und super, super. Es war ja damals noch die Zeit, als man dachte, Brettspielumsetzungen wären irgendwie was Tolles und man kann sie verkaufen an Leute, die keine Ahnung davon haben, was sie ihren Enkeln auf dem PC als Spiel schenken sollen zu Weihnachten. Ich glaube, das war auch eine vernünftige Verkaufsstrategie eigentlich. So. Malefiz, unfassbar langweilig, als wie die meisten Brettspiele eigentlich in ihrer Computervariante. 29 Punkte. Dann kommt ein Spiel, dem ich vielleicht Unrecht getan habe, vielleicht aber auch nicht, nämlich Bonaparte. Das ist eigentlich ein Strategiespiel, in dem man so eine von 5 Nationen im napoleonischen Zeitalter übernimmt. Aber nicht so, wie man es heute kennt aus Strategiespielen wie Civilization mit einer coolen Karte und sowas, sondern alles nur Textbildschirme. Also wirklich, du erlässt halt irgendwie Flottenerlässe oder was auch immer, alles nur per Text. Schlachten sind nur 2 Pfeile, die aufeinander zeigen, mit ein paar nicht animierten Einheitengrafiken und du kannst nicht eingreifen und irgendwo steht dann im Text, du hast verloren oder gewonnen. Es ist also nur, es ist eine Aneinanderreihung von Langeweile und irgendwie, also das Einzige, wo ich vielleicht glaube, dass ich dem Spiel Unrecht getan habe, ist, es könnte ja schon so eine authentische Feldherren-Kaiser-Atmosphäre von damals sein, weil die haben ja auch nicht mehr gemacht, als irgendwie Erlasse zu unterzeichnen und waren nicht in den Schlachten unterwegs oder so. Also zum Teil, denke ich mal. Also vielleicht wäre da auch ein 30er angebracht gewesen. Ich habe 22 Punkte gegeben und das Geilste ist, es gibt noch heute eine Website von diesem Spiel, eine offizielle, die kann man aufrufen. Mhm. Und der Entwickler hat meine Wertung unter den Pressestimmen aufgeführt. Und ich meine, 22 von 100 Punkten, das sagt die Presse. Oh, es ist Schrott.
Vielleicht dachte er, 10 ist gut.
Ja, also das kann sein, ja. 22 von 10 Punkten. Ja, danke, GameStar. Cool. Also, es mag einen Grund gehabt haben, aber ja, diese Website kann man heute noch aufrufen, googelt sie gerne. Und jetzt das Letzte ist Böse Nachbarn 2, wo man dem, das ist so ein, ja, wie sagt man, im Prinzip so ein 2D-Spiel, wo irgendwie man dem urlaubenden Nachbarn Streiche spielen muss mit so Kombinationsrätseln. Zum Beispiel, man nimmt einen Sägefisch und ritzt ein Geländer an, damit der Nachbar dann sich dagegen lehnt und runterfällt. In so einer Furchtbarkeits-Comic-Grafik.
Mord.
Ja, nee, aber es ist alles lustig und es geht ihm dann gut, aber es sind halt böse Streiche. Böse Nachbarn 2, 18 Punkte. So. Oh mein und das Gott. War, wie gesagt, fast eine komplette Seite, wo ich solche Spiele testen musste. Ich kann aus heutiger Sicht nicht mehr verstehen, warum wir es überhaupt jemals gemacht haben. Es kann sein, dass es so einen psychologischen, also so ein psychologischer Gedanke dahinter steckte, dass man gesagt hat, hey, die GameStar muss halt irgendwie sich um eine möglichst breite Vielfalt kümmern am Markt oder möglichst viel abdecken, was irgendwie erscheint. Und es ist wichtig, dass wir diesen, also dass wir auch so schön viele Spiele abbilden im Heft, damit die Leute das Gefühl haben, wir kennen alles. Aber es hat ja keinen Wert, weil diese kleinen Tests sind haben nicht viel Infogehalt. Die Spiele sind Müll. Okay, vielleicht war die Hoffnung, mal ist eins davon eine Perle. Hey, Bonaparte könnte ja ganz cool sein. Ja? Aber ja, also so aus der Sicht desjenigen, der es tun musste, war es relativ sinnlos.
Ja, das kenne ich ja auch noch. Ich bin ja auch als Praktikant bei PC Games eingestiegen. Und da haben wir natürlich auch noch die Kurztests gehabt damals. Ist ja auch schon wieder 10 Jahre her, 12. Da habe ich auch einige Perlen getestet. Ich habe gerade mal in meiner Wertungs-Archiv geschaut, was so die niedrigste Wertung war. Also mit am niedrigsten war Panzerkiller, was ein wunderschönes Spiel ist, wo man Panzer fährt, aber nichts von diesem Simulations. Es gibt ja dieses Panzer Elite oder so, glaube ich. Das war ein Simulationsspiel. Das war einfach nur, das war quasi das Terrorist Takedown der Panzerspiele. Also totaler Schrott. Hat 21 Punkte von mir bekommen. Das war schon recht milde. Dann haben wir natürlich noch sowas Sniper Ghost Warrior 2, das bei der eh schon, ich sag mal, mittelmäßig bis soliden Sniper-Serie noch den Tiefpunkt darstellt. Das muss, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil die Wertungen inzwischen angepasst wurden auf das 10er-System, aber das müsste entweder eine niedrige 50 oder eine hohe 40 von mir bekommen haben. Zwar, da hat auch wieder nichts gestimmt. Es war noch schlimmer eigentlich als Call of Juarez. diese Fantasie vom Scharfschützenspiel wurde da überhaupt nicht gegriffen, sondern es war die Sprachausgabe war furchtbar, das Spiel sah furchtbar aus zu seiner Zeit, die KI lächerlich, super schnell vorbei, dann hast du Levels, wo du dann trotzdem, wo du ein Sniper bist, mit einer MP rumläufst und irgendwie Gegner umhauen musst. Meine Güte, war das schlecht. Und was auch noch da gibt's noch solche Sachen wie Mountainbike Adrenaline, das kennt heute keiner mehr. Was vielleicht eher noch Leuten was sagt, ist Citadel. Das war quasi Stronghold 3 in schlecht, oder Citadel hieß es, ja.
Stronghold 3
28 Punkten, ja, das muss man schaffen, weil ich habe auch Stronghold 3 getestet ein paar Jahre vorher, und dem habe ich milde 46 noch gegeben für diesen desaströsen Zustand. Und dann kam Citadel ein paar Jahre später und alle haben gesagt, ey, das sieht ja aus wie Stronghold. Ja, es war genauso schlecht, auch wie das Stronghold 3. Noch schlechter sogar. Also das hat überhaupt keine KI. Ich habe da ein wunderschönes Video dazu gemacht, wo einfach ich versucht habe, meine Armee über eine Brücke zu schicken. Und sie haben es halt nicht geschafft. Die Leute sind halt in den Fluss die Reiter, ja. Und die sind nicht rübergekommen und so. Oder
ja, wie das damals
keine,
war.
Das Geilste ist auch, du konntest keine richtige Mauer bauen, die wirklich, weil das Terrain war uneben und wenn du da eine Mauer versucht hast zu bauen, war immer irgendeine Lücke drin bei einem Spiel, wo du eine Burg bauen sollst, ja. Oh mein Gott, das ist so dämlich gewesen. Also da gab's viel Stuss, sag ich mal. Und ich sag nur, Nathalie, sei froh, dass du nicht zu dieser Zeit ins Redakteursleben eingestiegen bist, weil wir haben echt den ganzen Scheiß testen müssen.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das hatten wir schon in der Vorbesprechung. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man die Sachen wirklich testen muss und sich da durchquälen muss. Weil bei mir war es halt so, ich habe die meisten Spiele, die ich schlecht fand, einfach abgebrochen und habe nie wieder dran gedacht. Aber ich habe ja gerade den Vorteil, dass ich bei meinen Eltern rumsitze zu Corona-Zeiten. Und ich kann also in meinen ganzen alten Schubladen wühlen. Und ich habe ein paar Perlen gefunden, die ich tatsächlich durchgespielt habe. Und zwar gab's eine Zeit, wo Assassin's Creed gerade ganz groß wurde. Da hatte ich aber noch keine Xbox 360. Ich wollte das aber unbedingt spielen. Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt ein Nintendo DS-Spiel dazu. Und dieses Nintendo DS-Spiel war genauso fürchterlich wie das Nintendo DS-Spiel zu Tomb Raider Legend. Es war einfach vom Gameplay, es war so langweilig. Das, was Assassin's Creed ausmacht, ist ja diese Freiheit und Parcours. Und du kannst überall draufklettern. Und das hatte dieses DS-Spiel halt gar nicht. Du hast einen Pfad, den du entlang, in 2D entlang gehen kannst. Und da gehst du auch bitte entlang. Du hast keine anderen Möglichkeiten. Und es war einfach, beide Spielen, also Tomb Raider und Assassin's Creed, waren einfach komplett gleich. Stand jeweils nur ein anderer Name drauf. Ich habe die aber trotzdem gespielt, weil ich einfach keine andere Wahl hatte in dem Moment. Aber dann habe ich noch etwas gefunden. Ich habe nicht nur das Spiel verdrängt, sondern auch die Spielart. Und zwar ist das, ich kann es vorlesen, ich habe es hier in der Hand, Harry Potter Interactive DVD Game. Oh. Hogwarts Challenge.
Ein bisschen Harry Potter. Oh nein, da tun sich bei mir gerade Abgründe auf. Weil ich muss daran denken, an Harry Potter, das Spiel zum, ich glaube, zum ersten Films des siebten Teils.
Die waren fürchterlich, diese Deckungsshooter.
Ja, das waren Deckungsshooter. Ja. Und das war super langweilig. Oh, sorry. Und ich musste das auch durchspielen, weil von diesem Spiel hing es ab, ob ich meine Volontärstelle bekam. Wir mussten, es gab mehrere Bewerber und wir mussten alle einen Test machen von diesem Harry Potter Spiel. Holy shit, ich bereue es ein bisschen, dass ich damals nicht das PDF aufgehoben habe, weil in meiner Erinnerung war der Text ziemlich lustig. Einfach weil dieses Spiel, das hat halt auch wieder alles falsch gemacht. Also es war auch so, das ist halt oft auch bei diesen Lizenzspielen so, ne, dass du merkst, da ist ein Entwickler, der ist nicht mit Herz bei der Sache, sondern die haben das sich nicht ausgedacht, die haben einfach diese Lizenz bekommen und müssen damit irgendwie Geld verdienen. Und haben keine Zeit, müssen warten, dass das Studio Sachen absegnet oder überhaupt mal erzählt, was die Story ist. Dann müssen sie irgendwas dahin machen. Also das ist auch ein schwieriger, sehr, sehr schwieriger Job. Wir hatten da schon mal auch sogar einen Plus-Reporter drüber über Lizenzspiele. Und gerade bei diesen schlechten Spielen sind sehr, sehr viele von diesen, sag mal, wirklich Verwurstungen dabei. Und dieses Harry Potter-Spiel, das hat mich in meinen Träumen verfolgt, eben weil es halt so wichtig war für mich, ja. Und davon hing meine Karriere ab. Also
davon hing zwar nicht meine Karriere ab, aber mein Harry Potter-Fanherz hat geblutet. Ich war ja dieses Opfer, das sich all diese Spiele gekauft hat von Anfang an. Auch dieses blöde DVD-Spiel. Ich weiß noch, wir haben es nicht. Also man denkt sich, ja, DVD einlegen und dann kannst du gleich losspielen. Von wegen. Es hat voll ewig gedauert, bis wir das zum Laufen gebracht haben. Und dann war das war total bescheuert. Genauso schlimm wie diese ganzen, ab Teil 5 ging es eigentlich runter mit der Qualität der Harry Potter-Spiele. Das war sehr enttäuschend.
Ich finde, alles, was Interactive im Titel hat, ist schon mal direkt verdächtig. Das sind wie diese ganzen Multimedia-Spiele der 90er, wo es toll war, auf einen Button klicken zu können und dann kommt ein Videoclip und so. Naja, ich habe mal die Spiele, die ich gerade vorgestellt hatte, waren nicht meine niedrigsten Wertungen. Das war ja alles noch Gold im Vergleich jetzt. So Böse Nachbarn 2, also ist ja Klassiker eigentlich, im Vergleich zu den wenigsten Punkten, die ich vergeben habe. Nämlich, ich fange mit der zweitniedrigsten Wertung an, die ich jemals vergeben habe. Im Jahr 2004 war das, für Flag Warrior. Und Flag Warrior ist eigentlich Moorhuhn im Zweiten Weltkrieg, weil es ist das, was die meisten Ego-Shooter-Designer irgendwo mal einbauen als Passage, wenn ihnen nichts mehr einfällt in ihrem Weltkriegs-Shooter. Nämlich, setz dich an das Geschütz und schieß 400 Flieger ab, bis es aufhört. Es gibt da auch ein wundervolles YouTube-Video übrigens von Viva la Dirt League, die so Shooter-Logik sich drüber lustig machen, wo es genau diese Szene gibt. Der Typ schnappt sich, also so im Zweiten Weltkrieg-Setting, der Typ schnappt sich ein MG und schießt dann 2 Minuten lang auf Flugzeugflotten, die da drüber fliegen. Und neben ihm stehen seine Kameraden und sagen, gut gemacht. Gut gemacht. Oh, Mann. Oh, wieder einer. Sehr gut. Nur noch 10. Ja. So, und Flag Warrior ist im Prinzip das Moorhuhn-Schießen mit einer Flakkanone. Jämmerlicher Sound, furchtbare Grafik. Ich verstehe es nicht, wie man das veröffentlichen kann. Aber hey, gut. So, aber das war nur das zweitschlechteste. 9 Punkte. Meine niedrigste Wertung, die ich je vergeben habe, sind 8. Und es ging an 2 Spiele. Einem davon habe ich Unrecht getan heute im Rückblick. Das wird gleich noch ein bisschen Buße. Muss ich Buße tun gleich. Einem davon nicht. Das, über das ich zuerst sprechen möchte, ist das Spiel, dem ich kein Unrecht getan habe. Und nachdem im Forum ein Thread über das Niveau der GameStar eröffnet wurde, in dem sich jemand gefragt hat, ob wir nichts Besseres zu tun haben, als solche Spiele zu testen. Und zwar war es das Spiel Mäusebraten. Und Mäusebraten ist im Prinzip eine Brettspielumsetzung, zu der es aber kein Brettspiel gibt. Nämlich so eine Art Schachbrett, auf dem man eine Maus steuert. Aber man steuert sie nicht direkt, sondern man macht Würfel Würfe und je nachdem, was man würfelt, kann die Maus halt entsprechend viele Felder weiterlaufen und da auch irgendwie Items einsammeln, um Punkte zu kriegen. Und es gibt aber auf dem Feld noch 4 Katzen, die aber aussehen wie Riesenratten, weil das alles auf der Draufsicht ist. Das ist furchtbar, furchtbar aus. Und die Katzen werden von der KI gesteuert und die würfeln auch. Und manchmal würfeln sie eine 0, dann bewegen sie sich gar nicht, aber manchmal würfeln sie auch halt höhere Zahlen und dann können sie dich fangen. Und du musst halt versuchen, mit dieser Maus diesen Katzen zu entkommen. Und es ist ein Desaster an Spiel. Also das ist, es macht keinen Spaß. Es ist, wo man sagen könnte, okay, Brettspielumsetzungen sind ja vielleicht dann wenigstens noch witzig, wenn man sie mit anderen zusammenspielen kann. Es hat keinen Multiplayer. Ja, also es ist nur du und diese verblödeten Katzen. Und daraus haben die ein Spiel gemacht. Und dann gab's halt im Forum diesen Thread, weil wir damals bei der GameStar noch ein Format hatten auf der CD, auch so ein sehr beliebtes sogar, das hieß Kuriositätenkabinett, wo wir immer so die schrägsten Spiele des Monats vorgestellt haben. Und da war halt auch Mäusebraten mit dabei. Und da war tatsächlich, jemand hat dann gesagt, ich kündige mein Abo, weil die GameStar, das ist kein Niveau mehr, da wird nur noch sich über Spiele lustig gemacht und das unterstütze ich nicht. So, ob wir nichts Besseres zu tun haben, denn als solche Spiele zu testen. Das war
Wann war das? Welches Jahrzehnt, sag ich mal?
Ja, 2004 natürlich, als es keinen anderen gab, dem sie so ein Mist geben konnten.
Ich wollte gerade sagen, weil ihr habt ja echt nichts anderes zu tun gehabt, oder? So,
ja, doch.
Man muss ja noch überlegen, also 2004 ist natürlich jetzt schon an grenzwertig, aber ich sag mal, in dieser goldenen Zeit der Magazine, wo man vielleicht, die GameStar war da schon ein bisschen weiter, aber ich sag gerade mal, bei PC Games zum Beispiel kenne ich das noch, da war die Website ja nicht so präsent und da haben die Redakteure ja große Redaktionen, viele Redakteure, viele Praktikanten und die haben einen Monat da gesessen, haben das Heft gebaut und weil du vorhin auch fragtest, warum testet man denn so viele Spiele damals, ja, weil einfach du hattest halt die Zeit, ja, du hattest halt die Möglichkeit und die Leute wollten es ja auch, es war viel mehr, du hattest ja kein Steam, wo du schnell mal die User-Reviews gucken kannst oder auf Metacritic mal schnell schauen, sondern du hast dich ja darauf verlassen, dass das Magazin jeden Monat sagt, okay, die Spiele bei Mediamarkt, die sind totaler Schrott, hier die drei sind gut, den Rest kannst du vergessen. Das hat halt auch ein großes Bedürfnis erfüllt, ja, damals. Und heute ist es halt ganz anders, ja. Heute musst du nicht mehr davor vor Mäusebraten machen, weil das wird den Leuten entweder gar nicht erst angezeigt auf Steam oder sie sehen halt irgendwie ein Let's Play dazu und sagen sie, was ist das für ein Shot? Aber da musst du keinen Test mehr liefern.
Also Fun Fact, man kann es noch kaufen. Ich habe einen Link gefunden in einem Shop, in dem man es noch kaufen kann. Also theoretisch müsste ich weiterhin warnen davor. Andererseits, wenn ihr es kaufen möchtet, ne, der Shop freut sich, denke ich vielleicht. Da liegt seit 2004 digital natürlich im Angebot jetzt. Das Witzige ist, dass Mäusebraten durch seine sehr niedrige und berechtigt niedrige Wertung sogar deklassiert wurde in diesem Monat von Dönermafia. Das ist nämlich der Test direkt nebendran. Und ich weiß nicht, ob ihr Dönermafia noch kennt. Hab nicht ich getestet, das war Heiko, hat aber immerhin 34 Punkte bekommen, also richtig gut eigentlich. Und es ist legendär, also da spielt man halt irgendwie den Besitzer eines Döner-Imbisses, der irgendwie Schlägertrupps zu anderen Imbissen schickt, wie Frittenfritz. Da gibt's so tolle Szene in diesem Kuriositätenkabinett-Video, wie halt dann so ein Schläger zu Frittenfritz reingeht und die Putzfrau vermöbelt. Und dann übernimmst du halt den Laden. Und vor allem legendär geworden ist Dönermafia wegen seines Soundtracks, weil das hatte so einen, wie so ein bisschen Gangster-Ethno-Rap-mäßigen, weiß ich nicht, Titelsong mit dem Refrain, da ist ein neuer König in der Stadt, der auch Döner hat. Und das hat sich so, das hat Heiko halt auch gespielt und wir saßen damals in einem Büro und das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, dieser Scheiß, ja. Aber das selbst das deklassiert Mäusebraten noch mit Abstand. So. Hm. Das war das eine, dem ich 8 Punkte gegeben habe. Und zwar zu Recht. Das andere, dem ich 8 Punkte gegeben habe, und zwar, ich glaube zu Unrecht, da wäre auch mehr drin gewesen oder nötig gewesen, da war ich unfair dem Spiel gegenüber, ist Darkfall. Darkfall war so ein Grusel-Adventure, Geister-Adventure, wo du als Person, ich weiß gar nicht mehr, Journalist, naja gut, irgendwie kommst du halt in so ein verlassenes Hotel, das von Geistern heimgesucht wird oder von übernatürlichen Phänomenen. Und das ist ein Render-Adventure. Also du bewegst dich eigentlich nur durch statische Bildschirme und es gibt kaum irgendwas Animiertes. Also es kann sein, dass da mal irgendwie so Nebel rumwabert, aber der ruckelt dann auch. Also es ist wirklich, also optisch, und es ist alles grau und braun. Also so optisch gesehen, absolute Furchtbarkeit vor dem Herrn, muss man nicht drüber reden. Darkfall war aber damals tatsächlich so eine Art, sagen wir mal, so ein Untergrund-Indie-Hit, bevor man überhaupt wusste, was Indie überhaupt ist, weil das hat wurde schon vorher veröffentlicht, hat dann irgendwie einen Publisher gesehen, hat es dann noch mal richtig in den Laden gebracht, dann mit dem Untertitel Das Journal des Geisterjägers, was ich immer irgendwie, also man kann man machen, aber ich fand's, klingt immer wie so, ihr wisst ja, bei deutschen Titeln von englischen Filmen wird ja auch oft so ein dummer Untertitel gesucht, möglichst dummer, damit auch jeder Kinogänger versteht, dass es worum es geht, ja? So. Und ich glaube, im Original hieß es Darkfall the Journal oder so, das ging noch. Und genau, und dann dein einziger Kumpel in diesem Spiel ist ein so ein Geister-Geiger-Zähler, der immer mehr piept oder tickert oder so, je näher du halt einem Geisterphänomen kommst. Und das kannst du dann untersuchen und dann kannst du halt rausfinden, was in diesem Haus passiert ist. Und ich glaube, meine Unfairness bestand damals darin, dass ich dem Spiel zu wenig Zeit gegeben habe oder es auch zu hell war, als ich es gespielt habe. Weil eigentlich, wenn ich mir heute auch das noch mal anschaue, irgendwie im Video oder so, wenn man sich drauf einlässt, sage ich mal, kann es ist nicht super, aber es kann schon irgendwie atmosphärisch sein, wenn man es sein lässt.
Aber
also wenn man dann wirklich sagt sich so, okay, ich lasse mich auf die Atmosphäre ein, du bist einsam in diesem Haus, dieser Geisterzähler, du weißt nie, was steckt dahinter, was sind das für seltsame Phänomene, die Story ist jetzt nicht gut oder also richtig, also jetzt nicht super, aber
sie ist vorhanden.
Also es gibt eine, genau. Ja. Und wir haben Jahre später dann auch der liebe Kollege Christian Schmidt, der sich übrigens bemerkenswert oft selber diese Sechstelseiter-Tests genommen hat, wahrscheinlich, weil es ihm diebischen Spaß gemacht hat, einfach diese kurzen Texte zu schreiben. Aber der liebe Kollege Christian Schmidt hat dann Jahre später Darkfall 2 getestet, die Fortsetzung, und der immerhin irgendwie eine 50er-Wertung gegeben. Ich glaube 51 oder was auch immer das war, glaube ich. Und da, also so die, also 50 weiß ich nicht, aber so eine 30, 40 irgendwas, vielleicht sogar 50, hätte es dann tatsächlich schon kriegen können. Da war ich zu gemein, das tut mir jetzt im Nachhinein.
Boah, aber
auch nicht mehr leid, weil es lang hier.
Was die Entwickler da für einen Bonus bekommen haben müssen, die haben eine 600-prozentige Wertungssteigerung erzielt. Das ist ja erstaunlich im
Nachfolger. Ich glaube nicht, dass es da mehr Entwickler gab als einen, der da dran gearbeitet hat. Aber ich mag mich irren. Aber das, ja, da, also wie gesagt, so im Nachhinein jetzt tut mir leid, falls das irgendwie die Verkaufszahlen gedrückt hat, die ein Indie-Entwickler dringend gebraucht hätte für die damalige Zeit. Das wäre mir jetzt im Nachhinein dann doch unrecht. Aber es sah halt auch echt furchtbar aus. Also das muss man auch mal sagen. So allein von der Präsentation her, es war ja nicht wie Myst. Ja, Myst war ja wenigstens ein Render-Adventure, was irgendwie tolle fließende Bewegungen, also was Bewegung hatte zwischen den einzelnen Bildschirmen, auf denen du dann rumgeklickt hast. In Darkfall gab es halt wirklich allerwenigste Bewegung oder so. Aber ja. Das war so meins.
Würde ihr sagen, das ist so ein wichtiges Merkmal, dass auch diese Präsentation halt, wenn die schon total, ich sag mal, auf gut Deutsch verkackt ist, dann ist das Spiel halt auch oft, ist das ein Merkmal von schlechten Spielen oder ist das zu kurz gedacht und es geht mehr um die inneren Werte ja auch. Es gibt ja auch furchtbare Spiele, die furchtbar aussehen, aber total toll sind, ja, Dwarf Fortress oder so.
Das ist eine gute Frage. Also aus heutiger, gealterter Sicht würde ich sagen, es muss nicht genial ausschauen. Ich brauche nicht Raytracing, schon allein nicht im Jahr 2004 in einem Grusel-Adventure. Es kann ja auch sowas, also ich sag mal, ein Spiel wie Dwarf Fortress, was eigentlich nur aus ASCII-Zeichen besteht, kann ja auch spannend sein, wenn du verstehst, es zu lesen und dich drauf einlässt und so. Aber es braucht halt ein Commitment, dass ein mainstreamigerer Spieler nicht bereit ist einzugehen. Weil wenn ich jetzt auch so aus Sicht eines Journalisten gedacht, wenn ich sage, okay, ich empfehle meine Spiele ja nicht jemandem, der sich sagt, okay, ich committe mich in Dwarf Fortress einzuarbeiten, koste es, was es wolle, ja, die Frau ist im Urlaub, das Kind ist im Keller, ich mach das jetzt, sondern du willst ja dann halt auch Spiele empfehlen halt für ein Publikum, die sagen, ich will mich halt nicht erst reinquälen müssen, bevor es Spaß macht. Und aus der Sicht kann halt dann das muss ja nicht top-notch sein, aber zumindest ordentliche Präsentation und so
ein bisschen
Mühe in der Hinsicht. Genau, eben, da kann da halt ein Hürdensenker sein.
Ich finde, ich habe viele Spiele gespielt, die hässlich waren, die mir aber trotzdem Spaß gemacht hätten, wenn diese Hässlichkeit nicht dazu geführt hätte, dass das Spiel unspielbar wird. Das sind vor allem so Point-and-Click-Adventures, wo ich dann irgendwie einen ganz bestimmten Knopf oder so finden muss auf diesem Bild. Und dann ist es so ein Wimmelbild mit Pixeln. Und ich muss jetzt gucken, okay, welcher dieser hässlichen Pixel ist es denn? Dann wird's halt unspielbar und das macht einfach keinen Spaß. Weil so ist mir eigentlich total egal, wie das Spiel aussieht. Klar, ich freue mich auch an Spielen, die mega schön sind. Aber solange der Spielspaß da ist, ist es mir eigentlich egal.
Ich denke, ganz wichtig ist auch Spiele, die nicht funktionieren, wie beabsichtigt. Ne? Also ich meine, verbuggte Spiele sind ja immer ein Problem. Und hast du da ein Beispiel vielleicht, Nathalie, wo du gesagt hast, das kann ich jetzt nicht spielen, das ist so kaputt, da funktioniert gar nichts?
Ich erinnere mich an ein Spiel, das ich mal bei einem Bekannten gespielt habe. Mir fällt aber der Name nicht mehr ein. Ich glaube, es war ein PlayStation 2-Spiel, wo man den Charakter per Voice-Befehle gesteuert hat. Und das war, wie gesagt, PlayStation 2 wahrscheinlich. Und es hat absolut nicht geklappt. Also wir haben ja dann immer gesagt, öffne die Tür und ja, ich kann das nicht machen. Und das hat halt einfach
absolut, ich kann mir nicht die Schnürsenkel binden gerade.
Absolut nicht funktioniert. Und wie soll man so ein Spiel dann überhaupt genießen können? Ich meine, das ist eine witzige Idee, aber für damalige Zeiten wahrscheinlich noch ein bisschen zu ambitioniert.
Ja, da habe ich ein geiles Beispiel gefunden, jetzt auch beim alte Hefte durchblättern. Der Kollege Daniel Maczewski hat damals ein Fußballspiel getestet, in dem wir kein einziges Match fertig spielen konnten, weil der Rechner immer abgestürzt ist. Also immer vorm Schlusspfiff ist einfach, und es war halt auch so relativ schrecklich. Wenn man sich so die Geschichte der GameStar anguckt, was ist alles an Schrott gehabt, den wir getestet haben? Es gibt auch einen schönen Artikel bei GameStar Plus von Heinrich Lehnert über die 20 schlechtesten Spiele aus 20 Jahren GameStar, angeführt von, was könnte es auch anders sein, Erotica Island mit 2 Punkten. Das ist die niedrigste Wertung, die wir je vergeben haben für ein Spiel, in dem man Kombinationsrätsel löst, damit sich schlecht modellierte 3D-Frauen entblößen für einen. Oder damit man da irgendwie Techtelmechtel anfangen kann. Als Ratchy Rich, glaube ich, als der man auf Erotica Island ankommt, auf dieser Insel. Meine Fresse. Also, und auch geil, das hatte ich völlig vergessen, ist Goldene Zeiten. Das ist ein Spiel, in dem man mit Mausbewegungen die Schwankungen eines Betrunkenen ausgleicht, um Punkte zu sammeln. Also auf so eine Idee musst du kommen. Also
das
da Hut ab.
Ich.
Echt?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe das gespielt. Das hat Spaß gemacht.
Oh nein. Okay. Das wäre dann damit dein Vertreter der Kategorie Spiele, für die ich mich schämen muss. Meine Güte.
Es gibt ja auch so Sachen, die, ich sag mal, dann so einen Trash-Faktor haben. Also vielen Leuten, die jetzt vielleicht nicht so alt sind wie wir, also Micha und ich, denen wird noch Ride to Hell Retribution gut in Erinnerung bleiben. Einfach weil das so dämlich ist, dieses Spiel, mit Sexszenen, wo beide noch angekleidet sind und die total ohne Zusammenhang und motivationslos dann abgespult werden. Und diesen dümmlichen Motorradsequenzen, wo alles explodiert, aber du nicht mal so einen Lattenzaun überfahren kannst und so. Also bei dem hat auch wenig gestimmt.
Ja, und die Sounds in den Sexszenen sind, als würde man so einen Fisch auf einen Hackklotz hauen. Also mach das daheim gerne mal. Es klingt so. Ja, es ist wundervoll, wundervoll. Aber ich meine, hier Ride to Hell Retribution ist ja ein Goldstück gegen vieles von dem, was wir hier schon besprochen haben, weil da steckt ja wenigstens
das ist ja auch irgendwo ein Spiel. Ja, man kann das spielen. Ich habe auch so, also nochmal, um auf die Lizenzspiele zurückzukommen. Ich erinnere mich an Star Trek. Das hieß einfach Star Trek. Das war, ich glaube, wurde gleichzeitig zum zweiten Film der neuen von Abrams veröffentlicht und ging um die Gorn. Ja, wenn ihr euch erinnert, Gorn waren im Original Star Trek war so ein große Echse. Und die Episode war legendär, wo Kirk mit ihm gekämpft hat. Und das ist einfach, der Typ im Gummikostüm, das schaut es euch bei YouTube an, das ist grandios. Aber diese Story war noch das Beste an dem Star Trek-Spiel. Und diese ganzen, du hast die Schauspieler gehabt, die sahen aus wie im Film. Aber dieses Spiel, also ich glaube, ich wusste es schon, als es auf der E3 zu sehen war, einen grandiosen Stand. Du konntest dich als Captain fotografieren lassen, ja, auf der Enterprise-Brücke. Natürlich waren da irgendwelche Hostessen in ihren Star Trek-Uniformchen. Aber das Spiel wurde gezeigt, wo dann Kirk einen Luftschlag ordert. Und da wusste ich, okay, nein, das kann nicht sein. Und es kam dann so, ich durfte es dann auch testen, Gott sei Dank. Und es war ein Koop-Shooter, Third-Person-Shooter, der ein bisschen an Gears of War angelehnt war. Aber da hat auch wieder, da war so viel Blödsinn drin. Dumme Missionen und Sachen, wo du denkst, was hat das mit Star Trek zu tun? Und dann noch Bugs. Mein liebster Bug war einfach, wo Spock 6 Meter groß war. Weil immer wenn du in den Zoom-Modus gegangen bist, also quasi die Waffe hochgenommen hast, und dann hast du aus einem bestimmten Winkel auf deinen KI-Kumpanen geguckt, der dann Spock war in dem Fall, oder auf deinen Koop-Partner, dann wurde der plötzlich riesengroß. Einfach weil die Perspektive da irgendwie nicht gestimmt hat. Und solche, da gab es noch viel mehr schöne Glitches und so. Das hat tatsächlich Spaß gemacht beim Testen, aber nur, weil wir es in der Redaktion gespielt haben. Und ich immer so die Leute so, ey, guck mal, was da wieder für Blödsinn passiert gerade. Und das ist mir auch passiert bei Resident Evil 6. Auch wieder ein Koop-Spiel. Ihr merkt langsam so einen Trend bei mir. Also Koop-Spiele, die ich im Singleplayer spiele, sind sehr oft sehr, sehr schlecht dann. Also im Koop ist vielleicht dann noch besser, weil wenn du dann einen Freund hast, der mit dir spielt, das macht vielleicht mehr Spaß. Aber immer wenn da irgendwelche KI-Kumpanen durchrennen und das Design auf Koop ausgelegt ist und du das im Singleplayer spielen willst, das ist immer furchtbar. Also fast immer furchtbar. Und Resident Evil 6, das war großartig. Das habe ich mit einem Prakti zusammengespielt und ich habe mich einfach nur immer ausgelassen drüber, ey, guck, was ist denn das jetzt wieder für ein Blödsinn? Und dieses Quicktime-Event und die Story macht ja überhaupt keinen Sinn. Also Resident Evil 6 ist mir richtig auch in Erinnerung geblieben als ein richtiges Trash-Game, das stellenweise schon ansatzweise Spaß macht als Actionspiel, aber es hat so viele Probleme und ist so verdesignt, ja, es ist so, da steckt so viel drin und so viele Sachen und, aber es macht irgendwie, sie haben dabei die Seele des Spiels irgendwie vergessen, die noch reinzupacken, ja, und es wirkt einfach nur so auf Hochglanz poliertes Blödsinn, ja, und also, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das war für mich auch ein richtig schlechtes Spiel.
Ja, guter Spruch für die Packung. Auf Hochglanz polierter Blödsinn. Star Trek habe ich damals, es hat ein hoffnungsvoller junger Trainee oder Praktikant sogar für uns getestet, namens Maurice Weber, der ein oder andere mag ihn kennen, der diesen Podcast regelmäßig hört. Das haben wir tatsächlich zusammen gespielt, Maurice und ich damals beim Test. Wir haben da auch sensationelle 49 Punkte vergeben dann, um den Koop auszuprobieren. Und also ich kann alles unterscheiden, was du sagst, verstrunzdumm. Und vor allem, das Geile ist, Maurice hat, das weiß ich noch, beim Artikeleinstieg den Phaser-Lemming erfunden. Weil wenn man als Kirk und Spock einen Geschützturm zerstören möchte, dann ist es ganz leicht, wie das geht. Nämlich man rennt einfach mit Kirk ins Feuer dieses Geschützturms, lässt sich niederschießen, dann denkt der Geschützturm, du bist tot. Aber bist du gar nicht, weil du liegst noch ausblutend am Boden, kannst aber derweil weiterschießen und diesen Geschützturm zerstören. Und dann kommt Spock aus der Deckung und rettet dich und verarztet dich. So, wow. So geht Koop.
Ne? Also wie im der Film Phaser eigentlich, Lemming. Ja. Muss ich schon sagen. Wie im Film.
Wie im Film, ganz genau. Das ganzer Film lang, genau. Kirk rennt ins Kreuzfeuer, lässt sich wegballern, dann räumt er die Feinde ab, die denken, er ist tot. Und dann, ja, eigentlich stimmt. Eigentlich fasst es das Drehbuch der neuen Star Trek-Filme ganz gut zusammen, glaube ich. Ja, Lizenzverbrechen sind, glaube ich, noch mal ein ganz eigenes Kapitel, dem wir uns im eigenen Podcast widmen müssten. Was ich noch mitgebracht habe, ist ein Spiel, das ich lieben wollte, aber nicht konnte damals, weil der Vorgänger für mich eines der besten Spiele aller Zeiten ist, den wir auch gerade völlig falsch platziert haben in unserer Liste der 100 besten Strategiespiele. Das als kleiner Diss an alle Kollegen, die da mitgewählt haben, also auch an euch beide. Das ist
Welches Spiel ist es?
Master of Orion 2.
Ja, das Master stimmt.
Master of Orion 2. Genau, also das ist das Spiel, das gut war. Das Spiel, das schlecht war, ist Master of Orion 3. Weil ich habe mich riesig gefreut auf diese Fortsetzung, weil ich mir dachte, ey, Master of Orion 2 habe ich rauf und runter gespielt. Ich habe das damals kurz vor meinem Geburtstag bekommen und wollte an meinem eigenen Geburtstag bei der Familienfeier nicht aus diesem Computerzimmer rausgehen und die Tanten begrüßen, die unten warteten und beknutscht werden wollten oder so, weil Master of Orion 2 so toll war. So. Und dann kam Jahre später Master of Orion 3, allerdings von einem anderen Entwickler damals, von Quicksilver Games oder wie die hießen. Und du hast halt gemerkt, die haben das zweite nicht verstanden. Oder sie haben zumindest nicht verstanden, was Master of Orion 2 so zu so einem tollen Spiel gemacht hat. Nämlich, dass es bei all seiner Komplexität und bei aller Vielfalt, die da drin steckt und den unterschiedlichen Völkern, die man spielen konnte, immer lesbar und verständlich war. Also du wusstest halt immer, was du tust und was du tun solltest und was schiefgelaufen ist, um da in diesem Spiel Erfolg zu haben. Und Mass of Orion 3 war halt die Vollseuche an Komplexität, weil die dann gedacht haben, was ja erstmal ein Gedanke ist, den ich nachvollziehen kann, hey, lass es uns doch komplexer machen. Lass uns doch irgendwie jedem Planeten 8 unterschiedliche Landschaftsregionen geben, die unterschiedlichen Ertrag haben und mit unterschiedlichen Doktrinen unterschiedlich bewirtschaftet werden können, damit man alle Planeten so hart customizen kann, wie in noch keinem Weltraumstrategiespiel davor, was eine okay Idee wäre, wenn man nicht irgendwann halt 10 Planeten hätte und dann überhaupt, also gar keinen Überblick mehr, was man eigentlich tun soll, oder es halt nur noch blödes Micromanagement ist. Plus, dann haben sie irgendwie die Rundenstrategie-Schlachten oder diese Runden-Taktik-Schlachten, die Mass of Orion 2 hatte, die immer toll waren in Mass of Orion 2. Am Ende vielleicht ein bisschen eine Pflichtübung, wenn man halt die überlegene Snowball-Flotte hatte, aber das ist immer so in diesen 4X-Spielen. Aber die halt, also das hat immer Spaß gemacht, die zu schlagen. Und dann haben sie sie ersetzt im dritten Teil durch Echtzeitschlachten mit so Krümelschiffchen, mit so pixelgroßen Krümelschiffchen, die halt da irgendwie rumgeflogen sind und aufeinander geballert haben. Und du saßt da und hast nicht verstanden, was passiert. Und lauter solches, ein furchtbares Interface, das irgendwie für jeden Planeten, den du hast, die Bewohnbarkeit angibt, für jede denkbare Rasse, für jedes denkbare Volk von Echsenwesen über Shapeshifter, also Wechselbälger, bis hin zu, also alles, was es gibt, was dir aber halt scheißegal sein kann, weil du bist ja also man spielt ja dann vielleicht Humanoide und trotzdem kann ich im Menü all das mir detailliert anzeigen lassen, in so einer Grafik, mit unterschiedlichen Ringen, wo dann der innere Ring ist irgendwie dunkelgrün und dann wird's nach außen immer röter. Und das für jedes Volk. Und dann ist ein kleines X drin, was zeigt, wie bewohnbar es ist für Echsenmenschen. Und ich hab nicht, also das war wirklich was, das habe ich mir gekauft, ich habe mich gefreut und ich habe es dann sofort weggetan wieder und deinstalliert. Und das ist das meiste Geld, was ich jemals verschwendet habe. Und ich habe vorhin noch mal zur Erinnerungsauffrischung ein Let's Play angeguckt von Mass of Orion 3. Und da gähnt der Let's Player sogar. Also da ist wirklich jemand, der spielt das so. Jetzt kann ich hier einstellen. Und es ist völlig nachvollziehbar auch, weil es ist schrecklich. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr auch solche Kandidaten?
Ich habe gestern, als wir das Thema besprochen hatten, dachte ich mir, jetzt muss ich ja echt mal überlegen, mir fällt gar nichts ein. Und dann ist es mir eingefallen und dann bin ich so wütend geworden wieder. Ich hab da eine ganze Vorgeschichte, um überhaupt zu verstehen, was das für eine Tragödie war für mich. Exakt dasselbe. Der erste Teil war super, die Fortsetzung, das war Alan Wake American Nightmare.
Oh.
Ich fand Alan Wake grandios. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich habe vor allem Angst und gleichzeitig liebe ich aber Horrorspiele.
Ach so,
das ist eine gefährliche Kombination.
Ich dachte, du hast vor allem Angst, aber du hast, also im Sinne von hauptsächlich, du hast hauptsächlich
allem,
Angst.
Ja,
auch
ja,
vor allem.
Das ist so der Zustand, in dem ich Und ich habe dieses Spiel fertig gespielt. Das war eins der ersten Horrorspiele, das ich ganz alleine durchgespielt habe. Ich war so stolz auf mich. Und ich fand alles, wirklich alles an diesem Spiel toll. Ich fand die Atmosphäre super. Ich fand das Gameplay toll. Ich habe mich die ganze Zeit, ich bin auch so ein Mensch, wenn man mir in einem Horrorspiel Munition gibt, dann ist sie gleich beim ersten Gegner weg. Das heißt, die meiste Zeit habe ich damit verbracht, einfach vor den Gegnern wegzurennen und mich in diese unter diese Laternen zu stellen, in der Hoffnung, dass die nicht ausgehen. Und das war einfach, das hat für mich dieses Spielerlebnis ausgemacht, diese Hilflosigkeit, diese beschränkte Munition. Und es war einfach alles toll, auch der Soundtrack und die Geschichte, es war super. Und dann habe ich gehört, boah, es kommt jetzt eine Fortsetzung. Und ich habe mich mega drauf gefreut und ich weiß sogar noch ganz genau, wann ich das gespielt habe. Zu dem Zeitpunkt bin ich nämlich schon ausgezogen zum Studieren und ich hatte keinen Gaming-PC, sondern nur so einen Laptop, auf dem ich halt Word öffnen konnte. Und Alan Wake American Nightmare war tatsächlich das Spiel, für das ich mir Steam runtergeladen habe. Das war das erste Spiel, das ich da gekauft habe, um dann festzustellen, verdammt, mein Laptop ist die ganze Zeit überhitzt, wenn ich das starte und stürzt ab. Das heißt, ich musste mir dann noch eine Konstruktion bauen auf meinem Bett mit meinem Ventilator, den ich da mit so Panzertape an meine Matratze geklebt habe, damit ich das überhaupt zum Laufen bringen kann. Und dann habe ich es irgendwie eine halbe Stunde gespielt und war so dermaßen enttäuscht, weil das jetzt plötzlich irgendwie so ein Shooter war. Und ich weiß noch ganz genau, ich laufe da in so einen Schuppen rein und plötzlich ist da so ein riesiges Arsenal an Waffen, das man sich aussuchen kann. Und ich dachte mir auch so, ja, jetzt fehlt nur noch der Kriegselefant und das Trebuchet und dann ist gut. Weil es war alles, was war das denn? Wieso heißt das Alan Wake? Da war gar nichts mehr Alan Wake dran. Ich war so enttäuscht und ich habe es bis heute nicht mehr angerührt. Es war so eine Geldverschwendung.
Eieiei.
Ja. Ja. Tragisch, ja.
Tragisch.
Ein Spiel, das auf ich mich gefreut habe, ist recht bekannt. Assassin's Creed Unity tatsächlich. Das hatte ja auch, manche Leute werden sich erinnern, für mich hat es bis heute noch Bugs und Glitches und Performance-Probleme. Manche Leute sagen, es läuft doch inzwischen super auf dem PC. Bei mir ist es immer noch furchtbar. Keine Ahnung. Das ist so genial gemacht, diese Stadt Paris. Und ich mochte auch diese Story, beziehungsweise diese zwei Charaktere. Es geht ja auch eine Liebesgeschichte so ein bisschen. Und das war so schön. Die andere Story um den Edenapfel und so, das ist totaler Schrott, aber diese Charaktere mochte ich. Und dann musste ich das, natürlich, wie oft musste ich das testen. Und wenn ihr wisst, wie man Spiele testet, oft ist man da unter Zeitdruck. Und ich sitze halt hier am Wochenende mit der PS4. Damals war es das erste Mal, glaube ich. Genau, das erste Mal, dass ich die PS4 auch hier hatte zu Hause, habe ich mir ausgeliehen. Und ja, nach dem Test musste ich einen neuen Controller kaufen, als ich den ja zurückgegeben habe. Weil ich diesen Controller gegen die Wand wirklich geworfen habe. Weil mich das Spiel mit seinen Schleichmissionen so genervt hat und so, also da habe ich so einen Frust bekommen, weil dieses, sie hatten die tolle Idee, wir machen da Musketenschützen rein, die dich mit zwei Schüssen abschießen und davon 20 auf die Dächer, und sobald du gesehen wirst, hast du praktisch keine Möglichkeit, da mehr auszuweichen. Dazu noch diese ganzen Bugs, auf der Konsole lief es noch einigermaßen, weil ich habe dann auch die PC-Version gespielt, die hatte wirklich alles, was es gibt, das ist ja inzwischen ein Meme geworden, mit dem nach außen gekehrten Gesicht und so. Und da war ich schon sehr enttäuscht von einer meiner Lieblingsserien tatsächlich. Und lustigerweise habe ich dann das gleichzeitig erscheinende Assassin's Creed für die PS3 und Xbox 360, was da dann schon ja die veraltete Konsolengeneration war, Woke, habe ich viel, viel lieber gespielt und war viel, viel besser für mich. Und Unity ist so ein Schade drum. Da, Gott sei Dank, musste ich dafür kein Geld ausgeben, ja.
Ja, habe ich auch nie durchgespielt, tatsächlich. Also ich fand's nicht so schrecklich schlecht oder so, aber ich habe es damals auch angefangen und dann. Aber das mag auch meine latente Abneigung gegen Paris sein als Stadt, weil also nichts jetzt nicht, weil ich irgendwie abgeneigt wäre gegenüber Frankreich, sondern weil mir Paris immer auf die Fresse haut, jedes Mal, wenn ich dort bin, von irgendwie verpassten Flügen über es gibt kein Essen da, wo ich eingeladen bin, über
ja, das ist Frankreich. Mich ab. Das ist einfach
ja,
Frankreich.
Weiß ich nicht. Aber es ist immer irgendwas. Es ist immer immer, wenn ich in Paris war, bisher ist irgendwas. Deswegen fahre ich da nicht mehr hin.
Also mit dem Essen, da bin ich 100% bei dir. Das ist einfach die Franzosen.
Tut ja, also irgendwas so. Läuft da schief.
Da gibt's nie was.
Ich weiß nicht. Dafür habe ich einmal, als ich in Paris war, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, war da ein deutsches Bierfest. Also beziehungsweise es war irgendwie so ein Straßenfest und da gab es ein deutsches Bierzelt und ich bin da vorbeigelaufen und es war kein Mensch drin. Also ja, da, also auch da ist diese Abneigung basiert auch, besteht wohl auch umgekehrt. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, Paris, genau. Meine letzte, die letzte Kategorie, die ich angerissen hatte, waren ja Spiele, die wir gespielt haben und die, für die wir uns im Nachhinein schämen müssten. Wobei, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Aber auch da habe ich was gefunden, nämlich ein Ego-Shooter namens Mortyr 2039 bis 1944. Und man erstmal denkt, haben die Jahreszahlen irgendwie in die falsche Reihenfolge gebracht? Ja, haben sie. Es ist natürlich ein Shooter, in dem man auf Nazis ballert, wie die Zahl 1944 im Titel schon darlegt, aber mit Zeitreise. Also ist eigentlich die Story ist total dumm, weil es geht drum, okay, das Nazi-Deutschland hat die Welt erobert im Zweiten Weltkrieg, weil sie irgendwie eine Geheimwaffe hatten und diese Geheimwaffe ist dann aber im Jahr 2039, also 100 Jahre später, dafür verantwortlich, dass die Welt untergeht. Weil es gibt irgendwie so seltsame Wetterphänomene und Stürme und so. Und der General Jürgen Mortyr sagt dann, okay, das kann so nicht weitergehen und schickt seinen Sohn Sebastian Mortyr, meine Spielfigur, in die Vergangenheit zurück, um die Nazis aufzuhalten und oder zu verhindern, dass diese Wunderwaffe irgendwie eingesetzt wird. Und das Witzige an dem Spiel ist, ich glaube, das kennt halt einfach keiner heute, weil ich weiß nicht mal, ob das offiziell in Deutschland erschienen ist. Ich glaube, es gibt eine deutsche Version davon, die aber gekürzt und beschnitten wurde, unter anderem an der Hakenkreuze drin, logischerweise, plus es gibt ein paar Szenen, die nicht drin sind, zu einer davon komme ich noch, weil die so strunzdumm ist. Das hat damals jemand, ein Bekannter von mir, zu einer LAN-Party mitgebracht, die wir gemacht haben, bei wiederum einem anderen Bekannten im Keller, und hat gesagt, hey, ihr habt da so einen dummen Shooter, guck doch mal, spielt mal. Und ich habe das eingelegt und habe angefangen, das zu spielen. Und ja, also jetzt auch, wenn man sich so Videos davon anschaut, also ich sag mal, die Krone der Schöpfung ist es nicht, was Ego-Shooter angeht. Weil, ich meine, die KI existiert quasi nicht. Die Story habe ich schon geschildert, ja. Also die kann man davon ausgehen, die existiert auch nicht. Aber ich fand's irgendwie witzig, weil es ist halt so, es sah technisch ganz gut aus, es hatte irgendwie spiegelnde Böden, ja, wo sich die Level-Architektur drin gespiegelt hat, was ja für die damalige Zeit, 1999 war das, revolutionär war. Und es war halt ganz munter. Und es hatte diese Mischung aus, okay, ich reise in der Zeit zurück, aber später kämpfe ich dann auch in so einem Sci-Fi-Setting dann im Jahr 2039 gegen irgendwie Nazi-Roboter oder so. Also, wie gesagt, es war nicht gut, aber ich habe dann tatsächlich, hab das die ganze Zeit gespielt, während die anderen halt irgendwie Team Fortress Classic und Counter-Strike gespielt haben, was man auf LAN-Partys halt nun mal so macht. Und dann gemeint, hey, ich spiel doch mal mit. Und ich so, nee, ich habe jetzt diesen Ehrgeiz entwickelt, boah, Tür durchzuspielen, bis es nicht mehr weiterging, weil es immer abgestürzt ist in einem Level. Da hatte ich dann einen Bug. Und dann, ich glaube, es war ein Level mit einem Zeppelin oder so, wo man, also irgendwie, oder keine, da war halt irgendwie ein Zeppelin, keine Ahnung. Und den, da ging's nicht. Also da hat's dann sich dann immer verabschiedet auf dem Desktop. Ich konnte tun, was ich wollte. Es ging nicht mehr. Und ja, es war halt überaus mäßig. Ja, also ich glaube, unter normalen Bedingungen hätte man sich das nicht angetan, geschweige denn gekauft. Aber so als, guckt mal alle zusammen auf der LAN-Party, was das für ein Quatsch ist, ging's. Und die Szene, die ich gerade meinte, die nicht drin ist in der deutschen Version, allerdings in der internationalen Version, die wir hatten damals schon, ist eine Szene mit Hitler. Da kann man irgendwie in so ein, also kommt man in sein Büro oder was, und steht da irgendwie Hitler hinterm Schreibtisch. Und das ist ja dein Gegner, klar. Also du kämpfst ja gegen Nazis und kannst dann auf ihn schießen und ihn mit Granaten sprengen und ihm um die Ohren ballern, was du willst. Und er fällt um und steht wieder auf. Und die ganze Zeit, der war einfach nicht umzubringen. Und diese Szene ist legendär für dieses Spiel, weil es einfach es ergibt keinerlei Sinn, es hat keinerlei Bewandtnis für die Handlung, es gibt eh keine Handlung, also es ist einfach nur doof irgendwie, okay, wir mussten halt noch Hitler einbauen, weil wir ein Zweiter Weltkriegsspiel machen.
Aber wir machen ihn unbesiegbar.
Aber wir machen ihn unbesiegbar, warum auch immer. Oder weil er vielleicht später für die Handlung noch eine Rolle spielt, was ich ja nicht wissen kann, weil ich konnte es ja nicht durchspielen.
Ich habe aber gerade nachgelesen, es ist nur in der polnischen und in der niederländischen Version, da kannst du ihn umbringen, da steht er nicht mehr auf.
Was?
Angeblich, laut Schnittberichte.
Die hatten wir dann nicht.
Das ist fantastisch.
Verrückt. Ich weiß nicht, wo die herkam. Das Spiel hat auch eine geile Geschichte, weil das ist irgendwie damals, der Publisher war Interactive Magic, und Interactive Magic hatte das Spiel nur deshalb überhaupt in sein Publishing-Angebot aufgenommen, weil sie noch eine Abteilung hatten, die Spiele auf CD veröffentlicht hat. Und Mordhür war halt ein Spiel, wo sie gesagt haben, das bringen wir auf CD raus, aber mit dem Hintergedanken, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hatten als Firma auf diese CD-Spiele-Abteilung, weil die halt nicht gut gelaufen ist. Die war halt defizitär damals, ihr Geld haben sie mit Online-Spielen verdient und haben dann gedacht, wir kaufen dieses Spiel nur deshalb ein, damit unsere CD-Spiele-Abteilung richtig toll und wertvoll ausschaut und sie jemand dann übernimmt. Und das war Ubisoft. Ubisoft hat es dann eingekauft und hat dann dieses Mordhür im Katalog gefunden und hat gesagt, was ist der Scheiß, das veröffentlichen wir nicht. Ja, das passt nicht zu uns als irgendwie Familienunternehmen oder was, warum auch immer dann da, was der Grund war. Und dann haben die es wiederum abgestoßen an den anderen Publisher und der hat es dann tatsächlich rausgebracht.
Wundervoll. Diese wunderschöne Geschichte erinnert mich an Uber Soldier oder Uber, ja. Uber Soldier, wie es auch hieß, von CDV veröffentlicht aus Ruhe in Frieden, dem Publisher. Und da ging es auch um die Nazis und man spielte den Karl Stolz, der leider verstorben ist im Kampf und dann aber wieder erweckt wird als Übersoldier. Das Tolle ist, dann diese halbtoten Soldaten, die haben eine unglaubliche Kraft, ja, die sind super, super Kräfte haben die. Das haben natürlich die Nazis herausgefunden, machen das deswegen, und die sind auch total loyal, aber nur zu dem, den sie als erstes sehen, nachdem sie aufwachen. Das klingt ein bisschen so aus so einem Kinderroman. Und dann im Spiel ist es eben so, dass die erste Person, die unser Karl dann halt sieht, ist dann eine hübsche Rebellensoldatin. Und natürlich kämpft er dann für die Rebellen und besiegt die Nazis im Anschluss und kämpft gegen andere Übersoldier. Und das war lustig, weil damals war das halt so ein, da hat man so gesagt, dass ja, ein deutscher Publisher bringt da jetzt auch einen Shooter raus und der sieht ja ganz, der sah auf Screenshots gar nicht so schlecht aus, ja, dann dachte man so, oh ja, hier coole Grafik und so, aber das Spiel war halt wirklich auch wieder so ein totaler Waschlappen, ja, das hast du halt, das würde ich niemandem heute mehr empfehlen, aber eigentlich ging es ja auch darum, um Spiele, die wir dort noch gut finden, und da habe ich noch ein Beispiel. Das kennen Leute auch heute noch, denke ich, weil das wurde für mich überraschend zu einer ganzen Serie, obwohl ich dem Spiel damals eine 52 gegeben habe, was, wenn man die Wertungen kennt, ist ja eher so nicht so toll, ne? Also klar, eigentlich im Mittelfeld von der 100, aber das war eine Wertung, die dann schon reserviert war für eher
schlechte Spiele. Also besser als Mäusebraten, würde ich sagen.
Besser als Mäusebraten, das auf jeden Fall. Und ja. Das ist Starpoint Gemini.
Nein, ja, kenne ich,
und,
ja klar.
Da war der erste Teil, das hat diese Serie, entwickelt sich ja in jedem Spiel irgendwie in eine andere Richtung. Der dritte wird jetzt so ein Weltraum-Shooter, richtig. Und der erste war eben ein Weltraumspiel, wo man so ein bisschen der Captain war und das halt so aus der Vogelperspektive mehr oder weniger sein Schiff steuert. Und das hat mir lustigerweise irgendwie Spaß gemacht, obwohl die Story total komisch war und ich habe sie auch nicht wirklich verstanden, aber es hatte so dieselben dieselben Knöpfe gedrückt wie Freelancer, in dem Sinne, dass du halt immer Aufträge erfüllst, kriegst Credits, kaufst dir ein geileres Raumschiff, bessere Waffen und irgendwann, das war das Coole an dem Ding, hast du halt so einen riesen Zerstörer, bist du nicht mit so einem kleinen Furz unterwegs und hast halt so ein hunderte Meter langes Schlachtschiff und fühlst dich halt wie der Größe und hast dann auch richtig große Gefechte mit vielen Gegnern und so. Und das hat das Spiel fantastisch gemacht. Das haben sie dann im zweiten Teil auch total ausgebaut. Aber alles andere, die Präsentation und alles, das Interface und so, das war alles suboptimal, sage ich mal. Und ich habe es tatsächlich aber durchgespielt, auch obwohl ich für den Test, das war auch so ein, ich glaube, so ein Halbseiter in der PC Action damals, hätte ich es nicht gebraucht. Aber ja, es hat mich irgendwie abgeholt, dieses sinnlose Grinden. Hat dann doch Spaß gemacht. Und Weltraum geht halt immer bei mir.
Ich schaue mir auch sehr gerne immer Trash-Spiele mit Absicht an, weil ich das irgendwie unterhaltsam finde. Und manchmal stößt man da auch tatsächlich auf echt gar nicht so schlechte Spiele. Und eins davon, das habe ich tatsächlich erst dieses Jahr gespielt, Anfang des Jahres. Das ist ein Indie-Koop-Horror-Rätselspiel. Und das habe ich mit einer Freundin zusammen gespielt. Das heißt The Watchers. Das kennt keiner. Die Geschichte ist total bescheuert. Also es sind ein Geschwisterpaar, die kommen in so eine Villa, wo irgendwie rituelle Zeremonien stattgefunden haben und irgendwie ist ihre Mutter oder war ihre Mutter dieser Kultleader, die wurde dann aber irgendwie geopfert und ist tot, aber die haben einen Brief bekommen, wo steht, hey, die ist gar nicht tot, und dann muss man 10 Ritualgegenstände zum Altar tragen, um sie irgendwie wieder zu erwecken, also total bescheuert. Und jedes Mal, wenn man einen rituellen Gegenstand in die Hand nimmt, erwachen da so Kuttelmänner, die durch diese Villa laufen und so rumstöhnen. Und es war nur am Anfang gruselig, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Später wurde es einfach nur lächerlich. Aber irgendwann saß mir dran so, hey, eigentlich, also die Rätsel und so ist schon ganz geil. Und wir haben es auch zu Ende gespielt. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe es 10 Stunden gespielt. Es hat einfach Spaß gemacht. Diese Rätsel waren gar nicht mal so blöd. Es sah halt hässlich aus. Und auch, ja, manchmal sind diese Opas irgendwo an einem Tisch hängen geblieben und konnten dich nicht verfolgen oder sowas. Aber es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist so ein, wenn ich irgendwas mit Freunden spiele, dann wertet das Spiel immer noch ein bisschen auf. Das kann dann noch so hässlich sein und noch so eine blöde Gameplay-Mechanik haben. Ich spiele das dann trotzdem gerne, weil es für mich irgendwie wie so eine virtuelle Kneipe ist, wo ich meine Freunde treffen kann. Und dann ist eigentlich komplett unwichtig, was da im Hintergrund so passiert.
Ja. Ja. Ja, war bei uns bei Mordhör ja genauso. Ja, das war halt keine virtuelle Kneipe, sondern tatsächlich eine Kneipe halt, weil die Freunde waren ja drumrum. und konnten mir immer zuschauen, wenn ich gerufen habe, hey, guckt euch den Quatsch mal an oder guckt euch mal an, wie der, wie der Boden spiegelt oder sowas.
Oh mein Gott, ich habe gerade rausgefunden, dass Über Soldier noch ein Sequel bekommen hat tatsächlich.
Ja,
fast so schlimm wie bei der Terrorist Takedown-Serie, wo sind dann die Schrottschuhe, das waren auch furchtbare Spiele und die haben auch jede Menge Nachfolge noch bekommen, ich weiß nicht. Ja. Irgendwas mit Shootern hat sich in dieser Zeit, hat sich alles verkauft, egal was war. Hauptsache ballern.
Das stimmt. Bei Terrorist Takedown, es böte sich fast an, noch eine zweite Folge irgendwann zu machen zu diesem Thema, weil da kann die liebe Kollegin Petra Schmitz in Tränen aufgelöst wahrscheinlich noch die allerbesten Geschichten erzählen, weil sie das nämlich damals immer testen durfte bei der GameStar. Aber es war besser als Flag Warrior, ne? Also so ist es dann auch wieder nicht. Ja, ich meine, ich habe noch so viele Spiele hier auf der Liste, über die man noch sprechen könnte. Zum Beispiel das famose Prison Tycoon, was jetzt erstmal klingt wie Prison Architect, was wirklich ein gutes Spiel ist. Also, aber das kam schon 2005 oder so raus. Das war irgendwie so ein mieses Tycoon-Spiel. Da gab's ja tausendfach welche von. Das Besondere daran ist aber, es kam ein Jahr später wieder als Bier-Tycoon. Also sie haben dasselbe Spiel genommen und in so eine, ich weiß nicht, ob es eine Brauerei-Setting oder so ein Oktoberfest-Setting, auf jeden Fall in ein Bier-Setting verpflanzt. Einfach 1:1 und ist wieder neu veröffentlicht. Und es hat jedes davon, also sowohl Prison Tycoon als auch Bier Tycoon, hat in der GameStar sagenhafte 14 Punkte bekommen, also auch das. Ich finde, das ist auch so ein Spiel, das reizt mich jetzt irgendwie, würde ich gerne mal
schon,
sehen.
Ja. Mich interessiert auch, ob man dann die Gäste in deinem Bierzelt auch angekettet hast an dem Tisch oder so. Also noch so eine Feature noch von Prison Tycoon noch dabei.
Ja, wer weiß. Na gut, ich meine, auch in einem Bierzelt brauchst du bewaffnete Fachkräfte, die durch die Reihen laufen und für Ordnung sorgen. So arg unterschiedlich ist es vielleicht gar nicht. Und auch geil übrigens, auch das muss in jedem Podcast Erwähnung finden oder überhaupt in jedem Format, das sich mit schlechten Spielen beschäftigt, Lederzwerge. Lederzwerge ist für diejenigen, die es nicht kennen, und wer kennt es nicht, Entschuldigung, ist ein Spiel, das eigentlich auf so einer Moorhuhn-Mechanik basiert. Also du hast Dinge, die auf einem Bildschirm sind und man muss sie möglichst schnell anklicken, bevor sie verschwinden. Nun sind diese Dinge, die auf dem Bildschirm sind, keine Moorhühner, also Vögel oder so, sondern poppende Gartenzwerge. Also Gartenzwerge, ja, die sexuellen Verkehr da haben und du musst sie möglichst schnell anklicken, damit sie voneinander ablassen und wieder im Gebüsch verschwinden. Das hat 7 Punkte bekommen, also ist noch schlechter als alles, was ich jemals getestet habe.
Habe ich auch gespielt.
Wie? Echt?
Ja.
Wie kam das? Wie kam denn das? Wie kommt man denn an so ein Spiel?
Bei Bekannten immer. Die hatten voll den schlechten Einfluss auf mich.
Ah ja, die Bekannten, ja.
Ich hatte das nie selbst.
Ja, mein Freund, der hatte das.
Ja, wie hieß er noch?
Aber ich finde es auch schön, dass die Lederzwerge heißen. Es hat so einen unterschwellig sexuellen Anspruch da noch da im Titel. Schön.
Ja, also auch da, wenn der Spaß Entwickler gehabt von Lederzwerge uns gerade zuhört und uns mal besuchen möchte im Podcast, um zu erzählen, wie das entstanden ist oder wie überhaupt. Also überhaupt
irgendwas, ich schätze, auf Drogen
entstanden ist. Vielleicht. Ja, vielleicht. Also auch da vielleicht der Gedankengang des Publishers nochmal oder wie man überhaupt, also warum? Einfach nur warum, ja? Und dann reden wir eine Stunde drüber. Gerne, gerne. Wir sind offen dafür. Habt ihr noch letzte Worte zum Thema schlechte Spiele?
Ich habe sehr viele schlechte Spiele gespielt. Ich habe mich gerade auch an einen Moorhuhn-Abklatsch erinnert, der hieß, glaube ich, irgendwie Boss Hunter oder so. Da war man in einem Büro und musste seinen Boss mit Papierkugeln bewerfen.
Ah,
das
ja.
Das war sehr cool.
Das übertrag das bitte nicht in die echte Welt.
Okay.
Ich habe noch ein Spiel, das quasi nie erschienen ist, aber für mich immer ein schlechtes Spiel sein wird und der Ausdruck eines Spiels, das, wo alles schiefgelaufen ist, und das ist nämlich ein Command & Conquer, und das nicht mit einer 4 endet, sondern das Generals 2 eigentlich sein sollte. Ja. Das Command & Conquer Free-to-Play-Spiel, nämlich das, da komme ich einfach nicht drüber hinweg, dass EA damals gesagt hat, das wird die gewohnte BioWare-Qualität mit der Story, ein ganz tolles Spiel, sieht Frostbite Engine, sah super aus. Und dann habe ich es im Februar 2013 dann erstmals gespielt und ich habe mir mal das Zitat rausgesucht. Es ist ein aufgehübsches Generäle ohne Einzelspielermodus, dafür aber mit einem Finanzierungsmodell aus der Hölle. Feldherrenfähigkeiten gegen Knete, zig Features erst nach Release, Story-DLCs, Wenn das neue C&C ein Ausblick auf die PC-Zukunft ist, dann beschäftige ich mich wohl bald wieder ausschließlich mit Brettspielen. Und ich weiß noch, das war einer der meistkommentierten Artikel bei PC Games damals, weil die Leute dem Spiel eigentlich eine Chance geben wollten. Waren so, oh, was sagst du da, das ist totaler Blödsinn. Du bist total unfair zu diesem Spiel. Und ja, kurz danach wurde es dann halt eingestellt, weil alle gesagt haben, es ist scheiße.
Tragisch, ja. Das war ja tatsächlich BioWare Victory, hieß ja dieses Studio, bei dem sie das haben entwickeln lassen. Oder sie haben das Studio ja dann so genannt. Und nichts daran ist BioWare und nichts daran war Victory. Ja, also ja, hätten sie es eigentlich eher Schrottloser nennen können oder so. Das war wirklich tragisch, obwohl ich mich riesig gefreut habe, als sie ein neues Generals angekündigt haben. Also ja, das wäre auch jetzt, ne? Also wenn EA uns zuhört, auch jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn sie. Ja, oder auch nur ein Remaster jetzt vom alten Generals. Also ich nehme alles. Ich nehme alles, was wo C&C draufsteht, wenn es nicht Free-to-Play ist. Ja, doch, kann man, glaube ich, so. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, ob das passt, aber ich glaube, das kann man so stehen. Ich nehme alles.
Also spielst du auch Tiberium Dawn, dann freust dich
darauf. Nein, das ist nie erschienen. Nein, da weiß ich,
genau, wie Master of Orion 3. Was hast du eigentlich von Master of Orion 3 geredet? Das gibt's überhaupt nicht.
Ja, das muss ein Fehler von mir gewesen sein. Natürlich gibt's das nicht. Ja.
Quatsch.
Ja. Es ist so vieles nie erschienen, unter anderem die Spiele, über die wir heute gesprochen haben in diesem Podcast. Und ich schließe noch mit etwas anderem, was ich gefunden habe, als ich meine Recherche durchgeführt habe in meine eigene schreckliche Vergangenheit. Nämlich etwas, was ich nicht mehr wusste, was ich komplett verdrängt hatte, was ich aber ein Spiel, das ich getestet habe, dem habe ich auch 52 Punkte gegeben, also das Starpoint Gemini-Gütesiegel, das Peter gerade auch schon angerissen hat. Und das ist, jetzt, ihr sitzt hoffentlich, das ist Crusader Kings. Ich habe für die GameStar das erste Crusader Kings getestet. Wusste ich nicht mehr. Ist mir völlig, und es war auch nur so ein Sechstelseiter-Ding. Ja, also irgendwie, und Crusader Kings, also wo jetzt der dritte Teil gerade erschienen ist und ein fantastisches Rollenstrategiespiel geworden ist im Mittelalter, da habe ich den ersten Teil in den Staub getreten damals. Und zwar noch dazu, ja, als Briefmarke in der GameStar. Wow. Aber das ist eine eigene Geschichte und eine eigene Podcast-Folge dann irgendwann demnächst mal. Unsere größten Wertungsverbrechen.
Die schlechtesten Redakteursleistungen.
Ja. Wobei, der erste war schon auch nicht so gut wie dann Crusader Kings 2, wo sie zum ersten Mal oder so richtig diese Personenmechanik ausgebaut haben. Aber was ich mir dabei gedacht habe, weil ich war echt gemein. Also wirklich so, ja, trocken inszeniert, langweilig, das soll das Mittelalter sein, nein, danke, so ungefähr, ne? Und dann ist daraus dieses tolle Crusader Kings 2 und jetzt das auch tolle Crusader Kings 3 geworden. Mein Gott, was ist aus mir geworden? Oder nee, was war ich damals? Was ist aus mir? Ich bin besser geworden, das muss man sagen, ja? Also, ich hab's jetzt, inzwischen habe ich's verstanden, aber ich war jung und hatte nichts, so rum, genau. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt bei diesem Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mit uns gemeinsam in unsere seelischen Abgründe zu lauschen und zu schauen, was da an Narben tatsächlich auf unserer Spielerkarriere lastet. Jetzt gehen mir langsam die Wortbilder aus, aber ich hoffe, es ist noch nachvollziehbar. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Peter. Danke, Nathalie. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.